Meinem langen Schweigen, Senatoren, das ich in letzter Zeit praktiziert habe, nicht aus irgendeiner Furcht heraus, sondern teils aus Schmerz, teils aus Zurückhaltung, hat der heutige Tag ein Ende bereitet und gleichzeitig den Anfang dafür gesetzt, dass ich das, was ich will und was ich denke, in meiner gewohnten Art sagen kann. Denn eine so große Güte, eine so ungewöhnliche und ungekannte Milde, eine so große Mäßigung trotz höchster Macht über alle Dinge, ja eine so unglaubliche und fast göttliche Weisheit, kann ich keinesfalls stillschweigend übergehen. Denn Marcus Marcellus ist euch, Senatoren, und der Republik zurückgegeben worden. Und dadurch, so meine ich, ist nicht nur seine, sondern auch meine Stimme und Autorität für euch und für die Republik bewahrt und wiederhergestellt worden. Denn es betrübte mich, Senatoren, und belastete mich sehr, als ich sah, dass solch ein Mann, obwohl er doch in derselben Lage gewesen war wie ich, doch nicht dasselbe Glück hatte. Und ich konnte mich einfach nicht damit abfinden und es für richtig halten, dass ich mich auf unserer alten Bahn befand, während er, der mit mir in Wissenschaft und Beruf gewetteifert hatte und mir nachgestrebt war, somit geradezu mein Kamerad und Begleiter, nun von mir getrennt war. Also hast du, Gaius Caesar, mir mein altgewohntes und vertrautes Leben, das schon abgeschlossen war, neu eröffnet und gleichzeitig allen hier Anwesenden eine Art Zeichen gesetzt, dass man gute Hoffnung auf den Staat setzen kann. Denn es ist deutlich geworden. Zunächst einmal mir, an vielen Leuten und ganz besonders an mir selbst, aber gerade eben auch allen anderen, als du Marcus Marcellus dem Senat und dem Staat zuliebe begnadigt hast, obwohl du zuvor ausdrücklich die Beleidigungen in unser Gedächtnis zurückgerufen hattest, dass du das Ansehen dieses Standes und die Würde des Staates deinem persönlichen Schmerz und Groll vorziehst. Jener hat am heutigen Tag gewiss den größten Lohn für sein ganzes bisheriges Leben erhalten. Durch die volle Zustimmung des Senates und durch dein so gewichtiges und großes Urteil. Daran kannst du nun wirklich erkennen, wie groß das Lob für das Gewähren einer Wohltat ausfällt, wenn es doch schon beim Empfangen einer solchen so viel Ruhm gibt. Es ist derjenige wahrhaft glücklich, aus dessen Wohlergehen sich fast gleich viel Freude für alle ergibt, wie für ihn selbst. Das ist ihm gerade verdientermaßen und vollkommen zu Recht zuteil geworden. Denn wer übertrifft ihn an Adel, Redlichkeit, Bildungseifer, Rechtschaffenheit oder irgendeiner lobenswerten Eigenschaft? Eine so große Geistesfülle gibt es überhaupt nicht. Und keine Rede oder Schreibkraft ist so groß, deine Taten, Gaius Caesar, ich sage nicht, zu verherrlichen, sondern besser zu beschreiben. Dennoch behaupte ich das Folgende und will es mit deiner Zustimmung sagen. Nämlich, dass es bei diesen Taten kein größeres Lob gibt als das, was du am heutigen Tag erworben hast. Ich mache mir immer wieder bewusst und erwähne es gern in zahlreichen Gesprächen, dass alle Taten unserer Feldherren, alle Taten fremder Stämme und mächtigster Völker, alle Taten berühmtester Könige mit deinen Taten weder in Bezug auf die Größe der Anstrengung, noch hinsichtlich der Zahl der Kämpfe, noch bei der Vielfalt der Schauplätze, noch in Hinsicht auf die Schnelligkeit der Ausführung, noch in Blick auf die Verschiedenheit der Kriege verglichen werden können. Und dass wahrhaftig die entferntesten Länder von niemandem schneller durchschritten werden konnten, als durch deine, ich will nicht sagen Märsche, sondern besser, durch deine Siegeszüge durchstrahlt worden sind. Wenn ich bestreiten wollte, dass dies alles so groß ist, dass kaum jemand des Geistes oder Vorstellungskraft es erfassen kann, dann wäre ich wohl verrückt. Aber dennoch. Es gibt anderes, das noch größer ist. denn den Kriegsruhm schmälern manche gern, wenn sie darüber sprechen, und entziehen ihn den Anführern und verteilen ihn auf viele, auf dass er nicht Eigentum der Feldherren sei. Und es stimmt schon. Im Krieg sind die Tapferkeit der Soldaten, die Gunst des Geländes, die Hilfstruppen der Verbündeten, die Marine und der Nachschub von Nutzen. Den allergrößten Anteil aber beansprucht, gewissermaßen mit dem ihr eigenen Recht, Fortuna für sich und hält, was gelungen ist, fast ganz für ihr Eigentum. Aber als Teilhabe am Ruhm, Gaius Caesar, den du gerade eben erworben hast, hast du niemanden. Das Ganze, wie groß auch immer es ist, und es ist gewiss sehr groß, das Ganze gehört, ich sage es, dir allein. Nichts von diesem Ruhm nimmt sich ein Offizier ab. Nichts ein Kommandant, nichts eine Kohorte, nichts ein Schwadron. Ja, sogar sie, die Gebieterin über alle menschlichen Belange, Fortuna, dringt nicht auf Teilhabe an diesem Ruhm. Sie weicht dir und bekennt, dass er ganz und gar dein Eigentum ist. Du hast Völker bezwungen, barbarisch wilde. Unzählig viele, räumlich unbegrenzte und an jeder Art von Reichtum überquellende. Doch du hast nur das besiegt, was schon die natürliche Beschaffenheit besaß, besiegt werden zu können. Denn es gibt keine Kraft, die so groß ist, dass sie nicht durch Waffengewalt geschwächt und gebrochen werden könnte. Aber sich selbst zu besiegen, den Zorn zu bändigen, einen Besiegten zu schonen, einen Gegner, der sich durch Adel, Begabung und Tugend auszeichnet, nicht nur vom Boden aufzuheben, sondern auch seine frühere Würde zu vergrößern. Wer das macht, den vergleiche ich nicht nur mit den bedeutendsten Männern. Den halte ich vielmehr für das Ebenbild eines Gottes. Darum, Gaius Caesar, wird dein Kriegsruhm nicht nur von uns, sondern auch von fast allen anderen Völkern schriftlich und mündlich gefeiert werden. Und kein Zeitalter wird jemals deinen Ruhm verschweigen. Aber dennoch scheinen solche Sachen irgendwie, auch wenn man sie nur liest, übertönt zu werden vom Geschrei der Soldaten und dem Lärm der Trompeten. Ganz anders aber so. Wenn wir hören oder lesen, dass etwas milde, sanftmütig, gerecht, maßvoll und weise getan wurde, besonders im Zorn, der jeder ruhigen Überlegung entgegensteht, und im Sieg, der von Natur aus maßlos und hochmütig ist, welch große Begeisterung packt uns da! Nicht nur bei tatsächlichen Geschehnissen, sondern auch bei erdichteten, so dass wir oft sogar die lieben, die wir niemals gesehen haben. Dich aber, den wir persönlich vor uns sehen, dessen Geist, Gesinnung und Miene wir erkennen, der du all das, was das Kriegsgeschick vom Staat übrig gelassen hat, bewahrt wissen willst. Wie sehr werden wir dich loben, welche Begeisterung dir zeigen und mit welcher Zuneigung dich umfassen. Die Wände dieser Kurie scheinen bei Gott dir Dank dafür zu sagen, dass in Kürze jener angesehene Mann wieder auf den Plätzen seiner Vorfahren und seinem eigenen sitzen wird. Als ich eben die Tränen des Gaius Marcellus, dieses vortrefflichen Mannes, den eine vorbildliche Liebe zu seiner Familie auszeichnet, mit euch gesehen habe, da überkam mich die Erinnerung an alle Marceller, denen du, auch den Verstorbenen, durch die Begnadigung des Marcus Marcellus ihre Würde zurückgegeben hast. Du hast diese hochadlige Familie, die auf wenige reduziert war, geradezu vor dem Untergang bewahrt. Den heutigen Tag darfst du deinen größten und unzähligen Erfolgen zu Recht voranstellen. Denn diese Sache ist ganz und gar das Eigentum von Gaius Caesar. Die übrigen Taten unter deiner Führung sind gewiss groß, aber dennoch mit vielerlei und großer Begleitung. Bei dieser Tat aber bist du zugleich der Anführer und der Begleiter. Und sie ist so groß, dass der Lauf der Zeit zwar deinen Siegeszeichen und Denkmälern ein Ende bereiten wird, Denn nichts ist von Menschenhand geschaffen, das die Zeit nicht aufzehrt und verbraucht. Aber deine Gerechtigkeit und Milde werden täglich mehr erblühen. So wird die Zeit, was sie deinen Werken nimmt, dem Ruhm im gleichen Maße hinzufügen. Und schon vorher hattest du alle anderen Sieger in Bürgerkriegen an Gerechtigkeit, Sinn und Barmherzigkeit besiegt. Am heutigen Tag aber hast du dich selbst besiegt. Ich fürchte, man kann das, was ich sage, beim Zuhören nicht so gut verstehen, wie ich es denke und meine. Du scheinst den Sieg selbst besiegt zu haben, indem du den Besiegten, was ihnen genommen worden war, wieder zurückgegeben hast. Denn obwohl wir Besiegte nach dem Recht des Sieges alle dem Tod verfallen waren, so sind wir doch durch dein Gnadenurteil gerettet worden. Mit Recht kann man also sagen, du bist der einzige Unbesiegte, von dem sogar das kraftvolle Gesetz des Sieges besiegt worden ist. Und dieses Urteil des Gaius Caesar, Senatoren, beachtet nur, wie weit es reicht. Denn wir alle, die wir zu den Waffen getrieben worden sind durch irgendein unglückseliges und unheilvolles Schicksal unseres Staates, sind doch, auch wenn wir in Schuld verstrickt sind, nämlich als Menschen geirrt zu haben, eindeutig vom Vorwurf des Verbrechens freigesprochen worden. Denn indem er Marcus Marcellus durch eure Fürsprache der Republik erhalten hat und indem er mich, mir selbst und auch der Republik, ohne dass jemand Fürsprache hielt und die übrigen hoch angesehenen Männer sich selbst und dem Vaterland zurückgegeben hat, deren große Zahl und deren würdevollen Rang ihr hier in der Versammlung seht, hat er nicht etwa Feinde in die Kurie geführt, sondern das Urteil verkündet, dass die meisten sich eher aus Unkenntnis und grundloser Furcht als aus Leidenschaft und Grausamkeit auf den Krieg eingelassen haben. In diesem Krieg war ich immer dafür, auf Friedensvorschläge zu hören und habe es immer bedauert, dass nicht nur der Frieden, sondern auch der Ruf der Bürger nach Frieden abgewiesen wurde. Ich habe mich nicht diesem, noch jemals überhaupt einem Krieg gegen Bürger angeschlossen. Und immer waren meine Absichten mit Frieden und der Togga und nicht mit Krieg und Waffen verbunden. Einer Einzelperson habe ich mich angeschlossen. Aus einer privaten Verpflichtung heraus, nicht aus einer politischen. Und so stark war bei mir die treue Erinnerung meines dankbaren Herzens, dass ich nicht nur ohne Leidenschaft, sondern nicht einmal mit Hoffnung, absichtlich und wissentlich, gleichsam in den selbstgewählten Untergang gestürzt bin. Meine eigentliche Absicht war keineswegs geheim. Denn ich habe sowohl in diesem Kreis, als noch alles in Ordnung war, viel über den Frieden gesprochen, als auch im Krieg selbst, sogar unter Lebensgefahr, dieselbe Position vertreten. Deshalb wird nun niemand die Dinge so ungerecht beurteilen, dass er bezweifelt, was Caesar vom Krieg gehalten hat, als er entschieden hat, dass die Vertreter des Friedens sofort begnadigt werden müssen, den übrigen aber weiter zürnte. Und das war vielleicht damals weniger verwunderlich, als der Ausgang ungewiss und das Kriegsglück schwankend war. Wer aber als Sieger die Vertreter des Friedens wertschätzt, der macht in der Tat deutlich, dass er lieber nicht gekämpft, als gesiegt hätte. Und in diesem Punkt kann ich mich für Marcus Marcellus verbürgen. Denn wie unsere Gesinnung im Frieden stets übereinstimmte, so tat sie es auch damals im Krieg. Wie oft und mit wie schwerem Herzen habe ich ihn bekümmert gesehen über die Willkür bestimmter Leute und auch über die Grausamkeit des Sieges an sich. Umso willkommener muss deine Großzügigkeit, Gaius Caesar, uns sein, die wir das gesehen haben. Daher sollen nun nicht mehr die Beweggründe miteinander verglichen werden, sondern der Umgang mit dem Sieg. Wir haben gesehen, dass dein Sieg mit dem Ende der Schlachten abgeschlossen war. Ein gezücktes Schwert haben wir in der Stadt nicht gesehen. Die Bürger, die wir verloren haben, hat die Gewalt des Mars zerschmettert, nicht der Zorn des Sieges. Darum darf niemand daran zweifeln, dass Gaius Caesar, wenn er es nur könnte, viele von den Toten auferwecken würde. denn er begnadigt ja aus dieser feindlichen Reihe so viele, wie er nur kann. Der Sieg unserer Partei wäre allerdings, ich spreche nur aus, was wir alle befürchteten, sehr vom Hass erfüllt gewesen. Denn einige stießen nicht nur gegen die, die unter Waffen standen, Drohungen aus, sondern auch gegen die, die friedlich waren. Auch sagten sie, dass man nicht erwägen dürfe, welche Gesinnung einer hatte, sondern auf welcher Seite er stand. So scheinen mir die unsterblichen Götter, auch wenn sie eine Strafe gegen das römische Volk verhängt haben, sie, die einen so großen und so leidvollen Bürgerkrieg hervorgerufen haben, nunmehr besänftigt oder endlich gesättigt, die gesamte Aussicht auf Rettung auf einen milden und weisen Sieger übertragen zu haben. Deshalb freue dich über dein so herrliches Hab und Gut und genieße Glück und Ruhm und auch deine Wesensart und deinen Charakter. Daraus erwächst ja einem weisen Genuss und Vergnügen in höchstem Maße. Wenn du dir deine übrigen Taten in Erinnerung rufst, dann wirst du dir zwar sehr oft zu deiner Tüchtigkeit, doch am häufigsten zu deinem Glück gratulieren. Jedes Mal aber, wenn du an uns denkst, die wir mit dir zum Staat gehören, weil du es so wolltest, wirst du an deine größten Wohltaten, wirst du an deine unglaubliche Freundlichkeit, wirst du an deine einzigartige Weisheit denken. Ich wage es, sie nicht nur deine besten Güter, sondern zweifellos sogar deine einzigen zu nennen. Denn so viel Glanz liegt in wahrem Ruhm, so viel Würde in geistiger und planerischer Größe, dass diese Tat als Geschenk der Tugend erscheinen mag. Alles andere als Leihgabe des Glücks. Werde also nicht müde darin, gute Männer zu begnadigen. Zumal, wenn sie nicht aus irgendeiner Gier oder Verkommenheit heraus von der rechten Bahn abgekommen sind, sondern durch Pflichtauffassung, die vielleicht dumm, gewiss aber nicht verbrecherisch war. Und durch eine falsche Vorstellung vom Staat. Denn es ist ja überhaupt nicht deine Schuld, wenn einige dich fürchteten, und andererseits ein sehr großes Kompliment für dich, dass sie zur Einsicht kamen, dass man dich keineswegs zu fürchten braucht. Nun komme ich zu dem schwersten Vorwurf und schlimmsten Verdacht, den du geäußert hast. Ich muss ebenso von dir selbst wie von allen Bürgern und besonders von uns, die du begnadigt hast, vorgebeugt werden. Auch wenn er hoffentlich falsch ist, will ich ihn keinen Moment lang kleinreden. Denn deine Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Wenn man aber sowieso einen Fehler machen muss, dann will ich lieber allzu ängstlich als zu wenig klug erscheinen. Aber wer eigentlich wäre das, der solch einen Wahnsinn begehen würde? Einer von deinen Leuten? Wer jedoch gehört wohl mehr zu dir als die Leute, denen du wider Erwarten Rettung gewährt hast? Oder etwa einer aus der Gruppe derer, die mit dir zusammen waren? Ein solches Maß an Wahnsinn kann man sich eigentlich bei niemandem vorstellen, dass ihm das Leben der Person, unter deren Führung er alles Erdenkliche erhalten hat, nicht wichtiger ist als das eigene. Oder muss man, wenn deine Leute nichts Verbrecherisches im Sinn haben, vielleicht aufpassen, dass es deine Feinde im Sinn haben? Welche Feinde? Denn alle, die es einmal gab, haben entweder durch ihre Sturheit ihr Leben verloren oder es durch deine Barmherzigkeit behalten. Darum ist entweder niemand mehr übrig von deinen Feinden oder, wer es einmal war, ist nun dein größter Freund. Aber nichtsdestotrotz, weil es in der menschlichen Seele große Finsternis und große Abgründe geben kann, wollen wir deinen Verdacht durchaus noch verstärken. Denn gleichzeitig werden wir deine Vorsicht verstärken. Denn wer wäre so unwissend in allem, so unerfahren in Staatsfragen, so gleichgültig gegenüber seinem eigenen und dem allgemeinen Wohl, dass er nicht erkennt, dass auf deinem Wohl sein eigenes beruht und von deinem Einzelleben, das aller abhängt. Ich jedenfalls denke, wie es meine Schuldigkeit ist, Tag und Nacht an dich. Fürchte allerdings die Zufälle im menschlichen Leben, die unvorhersehbaren Ereignisse bei der Gesundheit und die Zerbrechlichkeit unseres Daseins. Und es bereitet mir Kummer, dass der Staat, obwohl er doch unsterblich sein muss, vom Leben eines einzigen Sterblichen abhängt. Wenn dann aber zu den Zufällen im menschlichen Leben und den unvorhersehbaren Wendungen bei der Gesundheit auch noch ein verbrecherischer und hinterhältiger Komplott dazukommt, welcher Gott könnte dann wohl noch, selbst wenn er es wollte, dem Staat zu Hilfe kommen? Alles muss von dir allein, Gaius Caesar, wiedererweckt werden, was du da niederliegen siehst durch die Wucht des Krieges, was unausweichlich war, zerrüttet und zugrunde gerichtet. Die Rechtsprechung muss aufgestellt, das Kreditwesen wiederhergestellt, die schrankenlose Freiheit eingeschränkt, die Bevölkerungszahl erhöht werden. Alles, was zerfallen ist und sich schon aufgelöst hat, muss durch strenge Gesetze festgezurrt werden. Offenbar war es unvermeidlich, in einem so großen Bürgerkrieg und einem so großen Aufruhr der Gemüter und Gewaltmittel, dass die erschütterte Republik, wie auch immer der Krieg zu Ende gehen würde, viel verlieren würde. Den Glanz ihrer Würde und auch die Stützen ihrer Standfestigkeit. Und dass die beiden Anführer im Krieg vieles machen würden, was sie im Frieden verhindert hätten. Und all diese Kriegswunden musst du jetzt heilen. Außer dir kann niemand sie gesund machen. Deshalb habe ich deinen wirklich bewundernswerten und weisen Ausspruch nur ungern gehört, der da lautet: Ich habe lange genug gelebt, sei es der Natur nach, sei es um des Ruhmes willen. Lange genug, wenn du so willst, vielleicht der Natur nach. Ich möchte auch hinzufügen, wenn es dir gefällt, um des Ruhmes willen. Aber, was das Wichtigste ist, gewiss zu kurz für das Vaterland. Deshalb lass es bitte gut sein mit dieser gelehrten Klugheit, wie sie sich in der Todesverachtung zeigt. Sei nicht zu unserem Schaden weise. Denn oft kommt mir zu Ohren, dass du genau diesen Satz allzu oft sagst, du habest aus deiner Sicht lange genug gelebt. Das glaube ich wohl. Aber ich würde es eigentlich nur dann akzeptieren, wenn du für dich allein leben würdest oder nur für dich allein geboren wärest. Aber das Wohl aller Bürger und die ganze Republik sind davon abhängig, was du machst. Du bist so weit entfernt von der Vollendung wichtigster Werke, dass du noch nicht einmal das Fundament gelegt hast, das du dir vorgenommen hast. Und da willst du die Dauer deines Lebens nicht nach dem Wohl der Republik, sondern nach deiner geistigen Ausgeglichenheit bestimmen? Was wäre, wenn es nicht einmal um des Ruhmes willen lange genug war? Dass du auf ihn überaus versessen bist, magst du auch noch so weise sein, wirst du nicht leugnen können. Werde ich denn, fragst du, etwas hinterlassen, was zu wenig groß ist? Ja. Tatsächlich wäre es für sehr viele andere genug. Für dich allein ist es zu wenig. Denn was auch immer es ist, mag es auch bedeutend sein, es ist dann zu wenig, wenn es noch etwas Bedeutenderes gibt. Wenn nun das Ende deiner unsterblichen Taten gewesen sein soll, Gaius Caesar, dass du die Gegner besiegt hast und die Republik dann in dem Zustand hinterlässt, in dem sie nun ist, dann schau doch bitte, ob deine göttliche Tatkraft nicht mehr Erstaunen als Ruhm erfahren wird, wenn denn Ruhm der strahlende und verbreitete gute Ruf für große Verdienste ist, seinen Bürgern oder seinem Vaterland oder dem gesamten Menschengeschlecht gegenüber. Diese Aufgabe bleibt dir noch übrig. Diese Aktivität steht noch aus. Dafür muss noch gearbeitet werden. Dass du die Republik in Ordnung bringst und sie dann vor allen anderen in größter Ruhe und Muße genießt. Erst dann, wenn du dem Vaterland gezahlt hast, was du ihm schuldest, und du lebenssatt die natürliche Grenze erreicht hast, magst du, wenn du willst, sagen, dass du lange genug gelebt hast. Denn was bedeutet überhaupt das Wort lange? Darin liegt eine Art Endpunkt. Wenn der da ist, dann ist alle vergangene Freude nichts mehr wert, weil es sie danach überhaupt nicht mehr geben wird. Doch deine Persönlichkeit hat sich niemals mit dem engen Raum, den uns die Natur fürs Leben zur Verfügung gestellt hat, zufrieden gegeben. Sie hat ihr Feuer immer aus dem Verlangen nach Unsterblichkeit bezogen. Und nun darf man gewiss nicht das für dein Leben halten, was auf Körper und Geist beruht. Das, sage ich, das ist dein wahres Leben, das seine Kraft aus der Erinnerung aller späteren Jahrhunderte schöpfen wird, das die Nachwelt nähren wird, das die Ewigkeit selbst für immer bewahren wird. Ihr musst du dienen. Ihr musst du dich zeigen. Sie hat zwar längst schon vieles, was sie bewundern kann, nun aber wartet sie auch auf das, was sie loben kann. Sicherlich werden unsere Nachkommen vor Staunen erstarren, wenn sie von deinen Kommandos, deinen Provinzen, dem Rhein, dem Ozean, dem Nil, deinen unzähligen Schlachten und unglaublichen Siegen, deinen Bauten, Geschenken und Triumphzügen hören und lesen. Aber wenn diese Stadt durch deine Beschlüsse und Anweisungen nicht gefestigt wird, wird dein Name nur weit und breit umherschweifen, aber keinen festen Wohnsitz und kein sicheres Zuhause haben. Es wird auch unter denen, die nach uns geboren werden, so wie unter uns, einen großen Streit geben, weil die einen deine Taten lobend in den Himmel heben, andere aber vielleicht etwas beanstanden werden, und zwar sogar das Wichtigste, wenn du das Feuer des Bürgerkriegs nicht durch die Rettung des Vaterlandes löschst, sodass jenes als Werk des Schicksals, dieses aber als Werk kluger Planung erscheinen kann. Gehorche also den Richtern, die viele Jahrhunderte später über dich urteilen werden. Und das vielleicht vorbehaltloser als wir. Denn sie werden ohne Zuneigung und ohne Eigeninteresse und umgekehrt auch ohne Abneigung und ohne Neid ihr Urteil fällen. Aber auch wenn dir das, wie einige allerdings fälschlich glauben, einmal nichts mehr bedeuten wird, jetzt bedeutet es dir bestimmt etwas, so dazustehen, dass dein Ruhm niemals in finstere Vergessenheit geraten kann. Verschieden waren die Wünsche der Bürger und gespalten ihre Überzeugung. Denn wir waren ja nicht nur durch Ziele und Interessen getrennt, sondern auch durch Waffen und Lager. Es herrschte eine Art Vernebelung. Es gab einen Wettstreit unter den berühmtesten Anführern. Viele waren im Unklaren darüber, was das Beste sei. Viele, was für sie vorteilhaft sei. Viele, was anständig sei. Manche auch, was erlaubt sei. Die Republik hat diesen elenden und verhängnisvollen Krieg überstanden. Es hat der gesiegt, der seinen Hass nicht durch seinen Erfolg entfacht, sondern ihn durch seine Güte gemildert hat, und der nicht alle, die, auf die er zornig war, auch für verbannungs- und todeswürdig erachtet hat. Die einen haben die Waffen niedergelegt, den anderen hat man sie abgenommen. Undankbar und ungerecht wäre der Bürger, der nicht mehr von Waffen bedroht wird und dennoch innerlich bewaffnet bleibt. Dann wäre doch derjenige besser, der in der Schlacht gefallen ist und für die Sache sein Leben hingegeben hat. Denn was manchen vielleicht als Starrsinn erscheint, das erscheint anderen als Standhaftigkeit. Aber nun ist alle Uneinigkeit durch die Waffen zerschlagen und ausgelöscht durch die ausgleichende Art des Siegers. Es bleibt, dass alle das eine wollen, sofern sie nicht nur ein wenig Weisheit, sondern auch gesunden Menschenverstand haben. Nur wenn du, Gaius Caesar, am Leben und in dieser Haltung bleibst, die du schon vorher, aber vor allem heute gezeigt hast, können auch wir am Leben bleiben. Deshalb bitten wir alle dich, denn wir wollen dies hier am Leben erhalten, inständig darum, dass du dich um dein Leben und dein Wohlergehen kümmerst. Und wir alle versprechen dir, um nun auch für andere auszusprechen, was ich persönlich denke, weil du ja glaubst, dass es da noch etwas gibt, wovor man sich in Acht nehmen muss. Nicht nur Wachposten und Schutztruppen, sondern auch den Einsatz von uns selbst, mit Leib und Leben. Aber um meine Rede nun genau dort enden zu lassen, wo sie begonnen hat. Wir alle sprechen dir größten Dank aus, Gaius Caesar, und tragen sogar noch größeren in uns. Denn alle spüren dasselbe, wie du es aus den Bitten und Tränen aller erspüren kannst. Aber weil ja nicht alle aufstehen und reden müssen, wollen sie, dass wenigstens ich rede, der es in gewisser Weise muss. Und was geschehen soll, weil du Marcus Marcellus diesem Kreis, dem römischen Volk und der Republik zurückgegeben hast, das geschieht tatsächlich, wie ich sehe. Denn ich fühle, dass alle sich freuen, nicht nur wie über die Rettung eines Einzelnen, sondern wie über die aller. Was aber meine so große Zuneigung angeht, die ich, wie alle wissen, ihm gegenüber immer gehabt habe, kaum stehe ich nämlich dem Gaius Marcellus, seinem sehr guten und überaus liebevollen Cousin nach, außer ihm dann allerdings niemandem, so muss ich diese Haltung, nachdem ich sie doch mit Kummer, Sorge und Mühe so lange gezeigt habe, wie man an seiner Rettung zweifeln musste, gewiss auch jetzt, ohne große Sorgen, Belastung und Schmerzen zeigen. Daher danke ich dir, Gaius Caesar, in diesem Sinn. Du hast mich in jeder Hinsicht nicht nur gerettet, sondern auch geehrt. Und dennoch ist zu deinen unzähligen Verdiensten allein mir gegenüber, das hielt ich eigentlich schon für unmöglich, durch diese deine Tat noch eine große Menge hinzugekommen. Meinem langen Schweigen, Senatoren, das ich in letzter Zeit praktiziert habe. Nicht aus irgendeiner Furcht heraus, sondern teils aus Schmerz, teils aus Zurückhaltung, hat der heutige Tag ein Ende bereitet und gleichzeitig den Anfang dafür gesetzt, dass ich das, was ich will und was ich denke, in meiner gewohnten Art sagen kann. Denn eine so große Güte, eine so ungewöhnliche und ungekannte Milde, eine so große Mäßigung trotz höchster Macht über alle Dinge, ja, eine so unglaubliche und fast göttliche Weisheit, kann ich keinesfalls stillschweigend übergehen. Meinem langen Schweigen, Senatoren, das ich in letzter Zeit praktiziert habe, nicht aus irgendeiner Furcht heraus, sondern teils aus Schmerz, teils aus Zurückhaltung, hat der heutige Tag ein Ende bereitet und gleichzeitig den Anfang dafür gesetzt, dass ich das, was ich will und was ich denke, in meiner gewohnten Art sagen kann. Denn eine so große Güte, eine so ungewöhnliche und ungekannte Milde, eine so große Mäßigung trotz höchster Macht über alle Dinge, ja, eine so unglaubliche und fast göttliche Weisheit kann ich keinesfalls stillschweigend übergehen.